Wie viele gute Werke reichen für den Himmel? Und so manch einer versucht ja irgendwie, sich den Himmel zu verdienen. Und da gibt es sogar eine ganze Menge. Der eine sagt, ich bin beim Roten Kreuz tätig, ich mache ehrenhalber dies oder jenes. Ich bin einer, der viel Zeit und viel Geld opfert, um irgendjemand anderen zu helfen, ob das jetzt Altkleidersammlung ist oder sonst irgendetwas. Wieder andere sagen, und ich bete jeden Tag den Vater Unser und den Rosenkranz und was weiß ich, was die Leute noch alles tun. Ja, da könnt ihr auch einiges aufzählen. Ich bin ja von Haus aus katholisch, bin katholisch getauft, evangelisch konfirmiert worden, bin also als Kind übergetreten worden in der evangelischen Kirche. Das hatte etwas mit der Schule zu tun damals. In Oberammergau gab es nämlich noch eine katholische und eine evangelische Schule. Ja, und der Lehrer in der eigentlichen Schule, in der ich war, der war nicht so ganz gut auf mich zu sprechen und hat mich ziemlich schikaniert und habe ich gesagt, ich gehe nie wieder in die Schule. Und kam deswegen dann in die evangelische Schule, aber da hätte ich auch bei den anderen bleiben können, da war es nicht viel besser. Lag wohl an mir, ich weiß es nicht. Na, jedenfalls bin ich dann konfirmiert worden, habe im Kirchenchor gesungen, Kollekte eingesammelt, Kerzen angezündet. Alles, was so in der Kirche zu tun war, ja, das habe ich getan, gewissermaßen den Küsterdienst, wie man so sagt. Also ich könnte dann auch sagen, das hätte reichen können, aber es hat eben nicht gereicht. Und so manch einer lebt so nach der Devise, tue Recht und scheue niemand und dann wird schon alles funktionieren, dann muss es klappen, den Gott möchte ich sehen, der mich dann ausklammert, der mich dann irgendwie beiseite schiebt, der mich nicht in den Himmel lässt oder was sonst irgendwie an Gedanken alles so da sein könnte. Und die Frage ist aber, wie viele gute Werke reichen für den Himmel? Ich habe es diese Tage schon gesagt, mir ist in im Laufe meines Dienstes, und ich bin jetzt schon im 28. Sommer unterwegs, schon mancher begegnet, unter anderem eine Frau, die war schon 30 Mal in Medjugorje, um dort zu wallfahrten. Ja? Und sie sagt, ich muss immer wieder dahin, ich habe den Eindruck, wenn ich nach Hause komme, dort fühle ich mich wohl, dort ist mir alles erledigt, und wenn ich dann nach Hause komme, dann merke ich mit einem Mal, ich schleppe immer noch alles mit mir herum. Sie war nicht bereit, diesen schlichten, einfachen Weg des Evangeliums zu gehen, dem Herrn Jesus Christus ihr Leben anzuvertrauen. Es ist interessant. Man lässt sich viel Geld kosten, man nimmt viel Zeit, um solche Reisen zu unternehmen, viel Anstrengung und hat am Ende dann doch nichts. Schade eigentlich. Ne? Schade um das, was die Leute so alles auf sich nehmen. Ja, ich lese uns einfach mal einen Text aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 10, und da heißt es dann ab Vers 17, und als er, der Herr Jesus Christus, auf den Weg hinausging, lief einer herzu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn, guter Lehrer, was soll ich tun, auf dass ich ewiges Leben ererbe? Jesus aber sprach zu ihm, was heißest du mich gut? Niemand ist gut als nur einer, Gott. Die Gebote weißt du, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nichts vorenthalten, ehre deinen Vater und deine Mutter. Er aber antwortete und sprach zu ihm, Lehrer, dies alles habe ich beobachtet von meiner Jugend an. Jesus aber blickte ihn an, liebte ihn und sprach zu ihm, eines fehlt dir, gehe hin, verkaufe, was irgend du hast und gib es den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach, das Kreuz aufnehmend. Er aber ging betrübt über das Wort traurig hinweg, denn er hatte viele Güter. Und Jesus blickte umher und spricht zu seinen Jüngern, wie schwerlich werden die, welche Güter haben, in das Reich Gottes eingehen. Die Jünger aber entsetzten sich über seine Worte. Jesus aber antwortete wiederum und spricht zu ihnen, Kinder, wie schwer ist es, dass die, welche auf Güter vertrauen, in das Reich Gottes eingehen. Es ist leichter, dass das Kamel durch das Öhr der Nadel gehe, als dass ein Reicher in das Reich Gottes eingehe. Einmal soweit das Wort Gottes. Ich habe mir so gedacht, als ich mich mit diesem Text beschäftigt habe, da ist ein reicher junger Mann, der ist ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Wenn man so in unsere Gegend hineinschaut, in unsere Umwelt hineinschaut, dann merken wir, die Menschen sie haben. Wir haben gut jetzt 1,9 Millionen Kinder, die an der Armutsgrenze leben. Das ist nun jetzt die letzten Tage in den Nachrichtensendungen bekannt gegeben worden. Aber den anderen geht's noch gut. Man sieht kaum ein altes Auto unterwegs. Ja, viele neue Autos, neue Häuser oder was weiß ich. Ich gönne das jedem. Ja, viele haben nach außen hin alles, sind aber innerlich trotzdem leer, ganz, ganz arm. Ja, sie sind einsam, sie sind irgendwie vielleicht auch frustriert, weil sie merken, all dieses Streben nach diesen Dingen, nach dem Materialismus, das befriedigt mich letztlich doch nicht. Dieser Mann ist so ein Spiegelbild dieser Gesellschaft. Er hat alles. Ich kann mir vorstellen, dass seine Begegnung mit dem Herrn Jesus nicht die erste war. Sicher hatte er schon vom Herrn Jesus gehört. Er wusste, dass die Leute sagen, das ist der Messias. Er wusste von den Wundern des Herrn Jesus, von dem, was er getan hatte. Und er hat irgendwie gemerkt, dieser Mann sagt die Wahrheit. Der redet nicht den Leuten nach den Mund. Nein, der sagt gerade raus, was er denkt und was er für richtig hält und, was entscheidend ist, was mit der Bibel übereinstimmt. Er redet nicht irgendein Blech zusammen, sondern er sagt klare, aber gute Worte. Vielleicht ist sogar der Ruf des Herrn Jesus an ihn ergangen, schon länger vorher, folge mir nach. Und jetzt ist dieser Augenblick gekommen, hat darüber nachgedacht und sich gedacht, meine Zeit, vielleicht lohnt es sich doch, mit diesem Jesus zu gehen. Kann ich mir vorstellen. Er soll sich nun öffentlich zu Jesus Christus bekennen und stellt diese wichtige Frage. Guter Lehrer, was muss ich tun, auf dass ich das ewige Leben ererbe? Was muss ich tun? Ja, eine Frage, die immer und immer wieder gestellt wird und wo man merkt, die Menschen bemühen sich. Sie wissen ja, dass sie nicht mehr in dieser Stellung vor Gott sind, in der sie eigentlich sein sollten. Sie wissen, dass ihr Verhältnis zu Gott gestört ist, dass sie ihn eigentlich gar nicht kennen. Und obwohl das die wichtigste und ich glaube die entscheidendste Frage in unserem Leben ist, beschäftigen sich doch wenige damit. Viele verneinen ja das Leben nach dem Tod, so bilden sich ein, nach dem Sterben ist entweder alles aus oder ich komme in einer niedrigen Gestalt wieder, als Regenwurm oder als Käfer oder als was weiß ich was. Ja. Und andere glauben überhaupt nicht an ein Leben nach dem Tod. Dieser, ja, er ist davon überzeugt. Da kommt noch etwas. Sonst hätte er diese Frage nicht gestellt. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu ererben? Ein bevorzugter junger Mann. Was man von ihm lernen kann, das ist schon gewaltig. Was er hat, ist auch gewaltig. Ja, er ist jung, er ist eifrig, er ist gut erzogen, er weiß, was sich gehört, ja. Und er fällt vor Jesus in der Öffentlichkeit, auf der Straße, auf seine Knie. Das muss man sich mal überlegen. Er fällt vor diesem Wanderprediger Jesus auf die Knie, vor allen Menschen, die da waren. Und wo der Herr Jesus war, da waren Menschen. Nicht nur die 12 Jünger, sondern immer große Volksmengen, weil sie ja alle etwas von ihm wollten. Er stellt diese entscheidende Frage. Was muss ich tun? Wenn man heute das publizieren würde, wenn wir jeder von uns so in einem Jahr 100.000 Euro an die Aktion Sorgenkind bezahlen, was glaubt ihr, wie die Leute schuften würden, um das Geld zusammenzukriegen? Wenn sie dann sicher wären, ich schaff's, ich kann mir das ewige Leben erkaufen. Irgendwie kriege ich das in die Reihe. Ja? Dieser Junge hatte Vorzüge. Ja? Er hatte eine gute Moral, eine hohe moralische Vorstellung und er lebte auch entsprechend. Das war also keiner, der so einer anderen Wasser gepredigt hat und selber Wein getrunken hat. Nein, er hielt sich selbst an das, was er gesagt hat. Er lebte also dementsprechend. Ja, und das müssen wir einfach sehen. Er antwortete, als der Herr Jesus zu ihm sagt, halte die Gebote. Nee? Und dann der Herr Jesus die Gebote aufzählt, die er da meint. Er sagte, Meister, das habe ich alles beobachtet, von meiner Jugend an, von klein auf. Ich habe mich danach gehalten. Mensch, du kannst mit mir zufrieden sein. Ja, du kannst mit mir zufrieden sein. Ich habe nie über andere Leute schlecht geredet. Ja, ich habe auch niemanden umgebracht. Ich habe nie jemanden betrogen. Mein Papa und Mama, die ehre ich. Das sind für mich nicht nur meine Erzeuger, sondern da habe ich Hochachtung vor. Ich weiß, dass es heute nicht mehr ganz so gesehen wird. Bei vielen ist es leider nicht mehr so. Man sieht das heute alles nicht mehr ganz so eng. Ein dritter Vorzug, den er hat, er ist sehr reich. Also auch an materiellen Gütern kennen wir. Ja, die Bibel sagt, er hatte viele Güter. Ich weiß gar nicht, was er hatte, steht nicht da, aber auf jeden Fall schon eine ganze Menge mehr wahrscheinlich als unser einer. Ja, ein bevorzugter junger Mann. Und noch etwas. Im Parallelbericht im Lukas-Evangelium, da lesen wir, dass er ein Oberster unter den Juden war. Er gehörte wahrscheinlich zum Sinhedrium, zu dem Hohen Rat, zur Regierung der damaligen Zeit. Ja? Also es war ein einflussreicher junger Mann. Bevorzugt in vielerlei Hinsicht. Ja? Es fragte ihn ein gewisser Oberster und sprach, guter Lehrer. So lesen wir es in Lukas 18. Aber er erkannte seinen Mangel. Und das müssen wir auch sehen. Er merkt, mir fehlt etwas. Das Entscheidende in meinem Leben ist nicht da. Mir fehlt das Wichtigste, denn das nützt mir all dieser Reichtum und all die Vorzüge, die ich in dieser Welt habe. Wenn meine Aufenthaltsgenehmigung von dieser Erde abgelaufen ist, wo gehe ich dann hin? Ich weiß nicht, wo ich meine Ewigkeit zubringe. Ihm fehlte die Gewissheit des ewigen Lebens. Manche sagen, das kann man auch gar nicht wissen. Doch, das kann man. Da sagt uns die Bibel doch sehr deutlich. Dieser junge Mann hat es begriffen. Ja, er hat es erkannt. Und er wusste, aller Besitz hat nur in diesem Leben einen Wert. Ich nehme nichts mit. Überhaupt nichts. Von all dem, was ich besitze. Und selbst, wenn man seinen ganzen Besitz mit ins Grab geschaufelt hätte, heute wäre das alles ausgegraben und irgendwo in einem Museum ausgestellt. Oder sonst irgendwo untergegangen, verkauft worden, wenn Grabräuber da dran waren. All unser Besitz hat nur hier einen Wert. Man sagt es uns doch, das letzte Hemd hat keine Taschen. Also was nehmen wir mit? Was nehmen wir mit? An materiellen Dingen? Überhaupt nichts. Wie diese Amerikanerin, deren Lieblingsauto ihr Cadillac war, sie hatte wohl mehrere, aber den hatte sie am allerliebsten. Und sie hat dann im Testament verfügt, wenn ich einmal sterbe, dann möchte ich in meinem Cadillac beerdigt werden. Ja, glaubt ihr, die fährt dann noch rum? Ja, der ist fertig. Das Ding, das zerstört mit nur die Umwelt, das verfault oder was bei sich, was da in Amerika ist, ja alles möglich. Ne? Aber das ist das. Dieser junge Mann, er merkte es. Zur Erlangung des ewigen Lebens brauche ich Werte, die unvergänglich sind. Aber er kennt sie nicht, er besitzt sie nicht, aber er tut etwas. Er sucht danach. Und er erkennt, Nur in Jesus Christus kann dieser Mangel behoben werden. In Jesus Christus bekomme ich das, was ich brauche. Und das ist eine gute Erkenntnis. Zu wissen, da ist der Sohn Gottes. Da ist der von Gott Gesandte, damals für Israel, der Messias. Zu ihm zu gehen, ihm das Vertrauen zu schenken. Ja, das ist schon eine ganz entscheidende Sache. Ja, schaut, und deswegen geht er zu Jesus. Deswegen stellt er doch diese so entscheidende und wichtige Frage. Was soll ich tun, um ewiges Leben zu ererben? Und das ist eine Frage, die in der Bibel immer wieder mal auftaucht. Als Petrus damals an Pfingsten diese große Predigt hielt und 3000 Menschen zum lebendigen Glauben kamen, ja, da kam auch diese Frage auf. Liebe Brüder, was sollen wir tun? Oder der Kerkermeister in Philippi, bei dem Apostel Paulus, nachdem dieses Erdbeben geschehen war und die Fesseln der Gefangenen frei losgingen. Da fällt er vor dem Apostel Paulus und seinem Mitarbeiter Silas nieder. Und das war seine Frage, liebe Herren, was muss ich tun, um das ewige Leben zu ererben? Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Was haben die ihm denn gesagt? Tritt in die katholische Kirche ein oder werd evangelisch, werde lutherisch oder werd geh in die Brüdergemeinde oder werd Baptist oder was haben sie ihm gesagt? Nein, da hinten steht's. Das ist die Antwort. Glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden, du und dein Haus. Mehr nicht. Da sagte mir vor Jahren einmal eine Frau, das ist aber einfach. Sag ich, ja, wissen Sie, wenn es schwerer wäre, hätte ich es nicht begreifen können. Ja, aber das ist mir zu einfach. Ich muss doch Leistung bringen. Ich muss doch irgendetwas tun. Sonst kriegt man ja nichts geschenkt. Stell dir mal vor, am Monatsende kommt dein Arbeitgeber zu dir und sagt, ich schenke dir deinen Lohn. Ja, so, Moment, dafür habe ich den ganzen Monat geschuftet. Dafür habe ich schwer gearbeitet. Das habe ich mir verdient. Nein, aber die Bibel sagt, es ist ein Geschenk. Und ein Geschenk, das kann ich eben nur annehmen. Ja? Also wir merken, es geht nicht darum, Leistung zu bringen, sondern einfach dieses Geschenk der Gnade Gottes anzunehmen, dafür zu danken, dem Herrn Jesus das Leben anzuvertrauen. Mehr nicht. Glaube an den Herrn Jesus. Vertrau dich ihm an. Und du wirst errettet werden. Das ist das Entscheidende. Also dieser Fragesteller, er war ein reicher Mensch, nicht nur in äußeren Gütern, er war ein studierter Mann, wahrscheinlich hochintellektuell, geschult, religiös, erzogen und er kommt in großem Respekt und großem Ernst zum Herrn Jesus. Ja? Der kam nicht, wie viele seiner Kollegen gekommen sind, um den Herrn Jesus zu versuchen, ihn irgendwie bei einem falschen Zungenschlag zu erwischen, irgendwie sagen zu können, und du willst der Messias sein? Geht ja gar nicht. Schau mal das, was du da gesagt hast oder was du da getan hast. Nee, man hat ja viele Fallen gestellt, aber der Herr Jesus ist nie hineingetappt. Man konnte ihn nie etwas anhaben, weil er eben ohne Sünde war und ohne Sünde ist. Ja? Nein, dieser kam, um Aufschluss über das Entscheidende seines Lebens zu bekommen. Wie geht es nach dem Sterben weiter? Wo bringe ich meine Ewigkeit zu? Was wird weiter mit mir geschehen? Er kam in einer demütigen Haltung, ja, in einer tiefen Demut, kann man schon sagen. Wisst ihr, als einer, der mit in der Regierung ist, vielleicht Mitglied des Bundestags oder so, öffentlich vor jemandem niederzufallen, das hat was für sich. Erinnern wir uns noch, jedenfalls die Älteren unter uns, ja, und nicht die so ganz Alten, aber so die gerade noch im Teenie-Alter sind, wie Wolfgang und Bärbel, so, die erinnern sich sicher, der Kniefall von Willy Brandt in Warschau. Was hat das Aufsehen erregt? Was hat das Aufsehen erregt? Kritiker haben gesagt, wie kann ein Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland öffentlich vor den Augen der ganzen Welt einen Kniefall tun? Haben einige gesagt. Und andere haben gesagt, das war schon lange fällig. Also ich konnte nur applaudieren. Ich denke, das war das Beste, was dieser Mann tun konnte. Das war auch nicht geplant, das war nicht inszeniert, das war eine spontane Sache. Und ich fand es gut. Ja? Aber man merkt das. Ja? Für diesen jungen Mann, das konnte das Hohn und Spott bedeuten. Von Seiten seiner Kollegen, der Zimmermann, dieser Wanderprediger, dieser Guru, da fällst du vor nieder in aller Öffentlichkeit? Was ist mit dir? Das kostet dich dein Ansehen, deine Ehre, deinen Einfluss. Wir lesen ja von einem anderen Obersten namens Nikodemus, der kam auch zu Jesus, aber der ist in der Nacht gekommen. Es gibt viele Spekulationen, warum er das getan hat. Ich möchte dem keine hinzufügen. Ja? Aber dieser kommt in der Öffentlichkeit, fällt vor Jesus nieder, spricht ihm mit einem großen Respekt an, guter Lehrer. Ein Ehrentitel, den er da gebraucht. Also Mut hatte der Kerl. Heute warten ja viele. Er sagt, oh, wenn auch ein anderer mit vorgeht, wenn ein anderer das annimmt, wenn mein Mann oder wenn meine Frau mitgehen oder so, ne, dann will ich das auch tun. Der kam von alleine. Er fiel öffentlich zu den Füßen Jesu nieder. Und was war der Kern seiner Frage? Was muss ich tun, um das ewige Leben zu ererben? Was ist das denn, dieses ewige Leben? Ja, ist das so ein langes Leben hier? Gott sei Dank, nein. Also ich wollte nicht für immer hier bleiben. Ich meine es nicht in Deitenbach, aber auf dieser Erde. Da wollte ich nicht für immer bleiben. Es ist zwar schön und an manchen Stellen sogar wunderschön. Ja, aber Im Himmel ist es schöner. Da, wo Jesus ist. Da freue ich mich darauf. Ja? Was ist also das ewige Leben? Es ist diese kostbare Gabe, es ist das Geschenk, das der Mensch bekommt, dieser sündige Mensch bekommt, der Jesus Christus sein Leben anvertraut. Der zu dem Herrn Jesus Christus kommt, ja, und ihn bittet, vergib mir meine Sünde, mach du mein Leben neu, ja. Und da, wo wir dem Herrn Jesus unser Leben anvertrauen, wo wir in Buße und in Reue und in Bitte um Vergebung zu dem Herrn Jesus kommen, vergibt er uns. Und er kommt in mein Herz. Und das ist das, was die Bibel uns ja sagt, ne? Wer den Sohn hat, hat das Leben. Ich weiß, dass ich mich wiederhole. Aber diese Stelle ist so wunderbar. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Und wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Ja? Und dies habe ich euch geschrieben, so steht dann im nächsten Vers. Das ist so, als wenn der Geist Gottes hier noch das i-Tüpfelchen draufsetzt. Sahnehäubchen. Ja? Dies habe ich euch geschrieben, auf dass ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. Ja, wer? Die ihr glaubt. An was? An den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Es geht um den Herrn Jesus. Und Gott will, dass wir es wissen. Eine der großen Kirchen sagt, wer da sagt, dass er seines Heils gewiss sei, der sei ausgeschlossen. Ja, ist genau im Widerspruch zu dem, was die Bibel sagt. Gott will, dass wir es wissen. Wie kann ich sonst froh werden? Ja, ich kann religiös werden. Ja, aber glücklich werde ich doch nur, wenn ich weiß, mein Glaube lohnt sich. Ja, ich habe eine herrliche Hoffnung. Ich habe ein wunderbares Ziel, auf das ich mich stützen kann. Ja, auf das ich zugehen kann. Ich habe eine herrliche Hoffnung für mein Leben. Und für meine Zukunft. So, ja, Hoffnung. Siehst du, weil ihr Christen hier nichts habt, hofft ihr auf die Ewigkeit. Da werdet ihr vertröstet auf das Unsichtbare, auf das, was vielleicht gar nicht existiert. Aber wenn die Bibel von Hoffnung spricht, da meint sie doch was ganz anderes, als was wir Menschen meinen. Nicht? Wir sagen, Mensch, hoffentlich bleibt das Wetter mal ein bisschen schön. Nicht? Ihr habt heute einen letzten Ferientag gehabt, ihr Hessen. Gell? Die anderen, die hier gehen schon zur Schule. Oh, hoffentlich ist das Wochenende schön. Oder so. Das, was ist das denn? Das ist doch keine Hoffnung. Das ist ein Zwischending zwischen Zweifel und Wunschdenken eigentlich. Ja? Hat mit Hoffnung der Bibel nichts zu tun. Meine Tochter hat geheiratet am 4. März 1995. Stimmt das, Nicole? Ja, siehst du, Papa hat gutes Gedächtnis. Ja. Am 6. ist sie dann ausgezogen und mit ihrem Mann in seine Heimat ins Hessenland gegangen. Und es war Ende Mai, als sie mich dann anrief. Ich war gerade mit dem Zelt unterwegs in Weinheim-Birkenau, das weiß ich noch wie heute. Ich sage, Papa, ich muss da was ganz Wunderschönes sagen. Mein erster Gedanke war, auweia, jetzt wird deine Frau Oma. Ja. Und dann sage ich, ja, warst du schon beim Arzt? Nö. Dann sage ich, ja, woher weißt du das? Ja, das weiß man halt, also ich habe es nicht gewusst. Ja, also mit dem Halbwissen, da war da nicht viel drin. Nee? Sie ist dann zum Arzt gegangen und der hat sie ja bestätigt. Und da ist dann unsere Rebecca draus entstanden, die hier vorne sitzt in der ersten Reihe. Ja, und wenn so eine Frau ein Baby erwartet, dann ist sie guter Hoffnung. Ja, sie weiß, unter meinem Herzen wächst neues Leben heran. Sie weiß, ich kann das noch nicht sehen, als meine Tochter das gemerkt hat, ja, dass ein neues Leben in ihr ist, da war das vielleicht ein Millimeter groß, wenn überhaupt schon so groß. Und sie wusste es schon. Versteht ihr? Sie war guter Hoffnung. Sie wusste, ich werde eines Tages dieses Kind mit meiner ganzen Liebe umsorgen können. Ich werde es an mich drücken können. Ich werde es sehen können, mich daran freuen können. Natürlich auch manchmal ärgern, das kommt auch dazu, aber das ist wahrscheinlich weniger so. Rebecca, bist immer ganz lieb, wenn du schläfst. Ja. Versteht ihr? Aber das ist Hoffnung. Gute Hoffnung. Und genau diese Art Hoffnung ist es, die Christen haben. Versteht ihr? Ja, wir können die Herrlichkeit noch nicht sehen, aber wir wissen, sie ist da. Und wir werden eines Tages vom Glauben zum Schauen kommen. Wir werden sehen mit unseren Augen. Und darauf freue ich mich so unendlich. Versteht ihr? Das ist es. Ja, ewiges Leben ist da, in der Herrlichkeit ist dieses Leben aus Gott zu haben und bei Gott sein zu dürfen. Denn der Urheber dieses ewigen Lebens ist der lebendige Gott. Wir lesen das in Johannes 5, da sagt der Herr Jesus, denn gleich wie der Vater Leben hat in sich selbst, also hat er dem Sohn gegeben, Leben zu haben in sich selbst. Und wir wissen von dem Herrn Jesus, dass er das Leben ist. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Versteht ihr? Und wer den Sohn hat, hat das Leben. Das ist es, um was es da geht. Und dieses ewige Leben bekommen wir durch den Herrn Jesus Christus. Ja, wir lesen das ja in Johannes 1. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und da steht aber weiter, das Licht scheint in die Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Und da merken wir etwas. Ich meine, wenn man hier drin im Zelt das Licht anmacht, dann ist es hell. In unseren Herzen ist es finster. Dunkel durch die Sünde. Ja, durch unsere Verderbtheit, die da ist. Ja, und jetzt fällt der Lichtstrahl Gottes da hinein und deckt einfach einmal unsere totale Verderbtheit auf. Unsere Gedankenwelt, alles wird aufgedeckt. Ja, das will man ja nicht. Da macht man lieber zu. Nicht? Da blendet man ab. Verriegelt alles. Da darf der Lichtstrahl Gottes nicht hineinfallen. Das ist ein Problem. Aber Gott deckt ja nicht nur auf, um uns zu zeigen, wer wir sind, sondern er deckt auf in unserem Herzen, um zu zeigen, wer er ist. Ja, und dass er uns verändern will, dass er uns all das wegnehmen möchte. Denn wenn jemand in Christus ist, ist er doch eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen und siehe, alles ist neu geworden. Darum geht's doch. Schaut, und dieses neue Leben, dieses ewige Leben, das werden wir dann einmal im Vaterhaus haben. Da gelangen wir dann zum vollen Genuss dieser Gabe. Und wir dürfen uns jetzt schon darauf freuen. Jetzt schon. Ich habe das Beispiel hier, glaube ich, schon gebracht, wenn ich mir ein neues Auto kaufe. Meistens hat man heute eine Lieferzeit von ein paar Monaten. Aber ich kann sagen, ich habe heute ein neues Auto gekauft. Ich habe den Vertrag unterschrieben. Das Ding ist vielleicht noch gar nicht gebaut. Aber ich habe es schon gekauft, es gehört schon mir. Versteht ihr? Fahren kann ich erst dann, wenn ich es habe. Aber es ist schon gegenwärtiger Besitz. Und so können wir das hier auch sehen. Und deswegen sagt die Bibel einmal im Kolosserbrief, Christus in euch, in euren Herzen. Das ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Da habe ich eine Hoffnung, die weit über den Tod hinausgeht. Ich darf mich freuen auf die Ewigkeit im Himmel. Nun hat unser Fragesteller hier einen großen Irrtum in seinen Gedanken. Er wollte durch sein Tun gerettet werden. Was muss ich tun? Ja? Und als der Herr Jesus dann die Gebote aufsagt, um die es geht, das habe ich alles beobachtet von meiner Jugend auf. Ja, ich bin ein guter Kerl. Ja, von meiner Jugend auf die Gebote beachtet. Das heißt, er hat niemanden umgebracht, keine Bank überfallen, er hat keine Frau vergewaltigt, er hat gute Werke getan, kann ich mir vorstellen. Dass er manches geleistet hat, kann ich mir vorstellen, dass seine hohen moralischen Vorstellungen auch in seine Umgebung hineingewirkt haben. Ja, seine ethischen Werte. Da bei ihm, da war wirklich alles da, was man sich denken kann. An guten Dingen. Ja, so würde man das vielleicht heute ausdrücken. Ja, es ist alles da, aber es reicht nicht. Es reicht einfach nicht. Wir lesen ja von den Pharisäern. Für uns ist er heute ein Pharisäer, ein Betrüger, ein hinterhältiger Mensch. Ja, das ist keiner, dem man vertraut. Nein, in der Bibel, die Pharisäer, das waren Menschen, die einen ernsten Gottesdienst hatten. Die es ganz, ganz ernst gemeint haben. Und weil ihnen die Gebote Gottes nie ausgereicht haben, haben sie noch ein paar dazu gemacht. Ja, sie haben alles, muss man sich mal vorstellen, alles, was sie besaßen, da haben die 10% davon im Tempel abgegeben. Von allem. Ob das Kraut im Garten war, ob es der Salatkopf war, oder der Kümmel, oder der Dill, oder egal was. Auch von ihrem Geld. 10% abgegeben im Tempel für Gott. Die haben zweimal in der Woche gefastet. Nicht, weil sie zu fett geworden waren, sondern weil sie die Zeit nutzen wollten, um zu beten, Gemeinschaft zu pflegen mit dem lebendigen Gott. Sie waren immer im Tempel beim Gottesdienst. Sie waren immer da. Sie haben alles, was das Gesetz verlangte, versucht einzuhalten. Haben sich wirklich bemüht. Hatten einen ernsten Gottesdienst. Und es reichte nicht. Es reichte einfach nicht. Du sagst ja, aber ich bin doch getauft. Ja, weißt du, die Bibel sagt uns, dass der Mensch Fleisch ist. Und wenn du getauft bist, dann bist du getauftes Fleisch. Ja, du sagst, aber ich bin konfirmiert worden. Ja, dann bist du konfirmiertes Fleisch. Und wenn du dann mal kirchlich beerdigt wirst, dann bist du kirchlich konfirmiertes Fleisch. Beerdigtes Fleisch. Ja, das ist es also nicht. Es geht nicht um unsere Werke. Ganz, ganz sicher nicht. Die Frage, was muss ich tun? Ja, das ist immer wieder das, was uns so beschäftigt. Da stellen sich die Menschen bis heute. Und was tun die nicht alles? Und das in allen Regionen dieser Welt. Nicht? Ob da Kerzen angezündet werden, Bittgänge gemacht werden, Wallfahrten, ja, Kasteiungen. Ich weiß nicht, ob ihr sowas schon miterlebt habt. Da gibt es ja diese hüpfenden Pilger im Islam, das, also diese tanzenden Derwische oder wie man die nennt, ja, die sich mit Ketten schlagen im Rhythmus, ja, bis der Rücken blutig ist, bis sie in Trance fallen, so peinigen die sich selbst. Und ich war einige Male ja in Amerika und in Kanada, weil mein Vater dort lebt, und da habe ich eine Fernsehsendung bei ihm gesehen, die heißt übersetzt auf Deutsche, glaub's oder glaub's nicht. Da hat man dann so 4 oder 5 Filme eingespielt und dann konnte man dann sagen, das ist Wahrheit oder das ist Fiktion, das ist nur irgendwie sich ausgedacht. Ja? Und dann hat man gesehen, dass da 3 Männer mit einem Kreuz, also jeder hatte sein Kreuz geschleppt, einen schweren Holzbalken auf den Philippinen, in der Hauptstadt Manila, quer durch die Straßen. Und das ist nichts Neues, das gibt es auch in Deutschland, dass Leute Kreuze durch die Gegend schleppen. Nur, was es hier nicht gibt, diese 3 hat man ans Kreuz genagelt und hat sie dann aufgerichtet und dann hingen die eine Viertelstunde mit schmerzverzerrten Gesichtern, hingen die dann da zwischen Himmel und Erde und waren froh, als man sie wieder runtergelassen hat. Aber warum haben die das getan? Warum? Um sich einen gnädigen Gott zu verdienen. Ich weiß noch, als ich damals zum Glauben kam und dann meinen Arbeitskollegen von Jesus erzählte, da sagte einer unserer Busfahrer, ich war ja bei der Eisenbahn und habe halt in Omnibussen gearbeitet, nee, als Kfz-Schlosser. Und da sagte einer unserer Busfahrer, ja, Frühstücke, wie bist denn du überhaupt zu dem Glauben gekommen da? Da habe ich gesagt, ich habe mich halt hingekniet und habe Jesus gebeten, in mein Leben zu kommen. So, hinkniet hast dich, aber dann hoffentlich auf einen Holzscheit mit einer scharfen Kante oben, so, dass es so richtig wehtut, gell? Dass mir Gott zeigt, schau, mir ist das ernst, ich quäle mich, um dir zu gefallen. Das will Gott doch gar nicht. Das will er doch gar nicht. Andere rutschen die Treppen einer Wallfahrtskirche rauf und runter auf ihren Knien, um sich einen gnädigen Gott zu verdienen. Und man pilgert weiß wohin. Ja, man rackert sich ab, man bemüht sich, man opfert Zeit, man opfert Geld und letztlich auch seine Gesundheit. Warum? Um Gott zu gefallen. Ja, dieser junge Mann wollte durch sein Tun errettet werden. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ja, ich habe das Beispiel hier schon mal gebraucht, glaube ich, vor 2 Jahren, aber ist egal. Ich weiß ja nicht, wer der reichste Mensch hier in der Gegend ist. Aber nehmen wir einmal an, der käme hierher ins Zelt und würde sagen, Josche Frühstück, das gefällt mir, dass du so viel unterwegs bist, den Menschen von Jesus zu sagen. Ich denke, du hast Belohnung verdient, hättest du Lust, mal eine Weltreise zu machen, und die hätte ich schon. Habe die Zeit zwar nicht, aber die Lust hätte ich. Ja, gehen wir mal davon aus, wir hauen dann ab Frankfurt, ja, erstmal Skandinavien, ach, Norwegen, Schweden, Finnland, Nordkap, das wird mir alles schon mal reizen. Und dann runter nach Moskau, dann mit der transsibirischen Eisenbahn bis Novosibirsk, ja, runter China, dann rüber nach Japan, Japan, nee, dann Australien, naja, der Kontinent weniger, aber Tasmanien. Das würde mich reizen. Neuseeland und dann über Südamerika zurück. Afrika ist mir zu heiß. Ja, aber so, dann nach dem 4. Jahr sind wir wieder da. Der hat alles bezahlt. Alle Flüge, alles Essen, die Hotels, alles. Ja, ein Haufen Geld ausgegeben. Und dann landen wir dann in Frankfurt und sagen, Mensch, du hast so viel Geld ausgegeben, das war immens teuer und so Hotels kosten schon ganz schön was. Vor allen Dingen, wenn so ein reicher Mann eins nimmt. Ne? Und ich möchte mich gerne an den Unkosten beteiligen. Da würde der wahrscheinlich sagen, du, ich habe dich eingeladen. Du willst mich doch nicht beleidigen, oder? Er sagt, nee, will ich nicht, aber hier so 1 Cent als Anerkennungspreis. Wenn der den Spaß mitmachen würde, dann würde er den Cent nehmen. Da könnte ich sagen, wir haben beide zusammen die Weltreise finanziert. Versteht ihr? Es geht nicht. Das ist ein ganz schwaches Beispiel. Es geht einfach nicht. Warum nicht? Weil es die Bibel uns deutlich macht, es ist unmöglich. Denn die Schrift sagt, durch die Gnade seid ihr errettet worden, mittels des Glaubens. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken. Ja, warum nicht? Damit niemand sich rühme. Damit niemand sagen kann, ich habe es allein geschafft. Ich habe es alleine geschafft. Ja, nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken. Das sagt uns die Bibel ganz ausdrücklich. Wisst ihr, wenn wir es aus eigenen Werken schaffen würden, wozu ist der Herr Jesus Christus dann gestorben? Warum ist er denn diesen grausamen Tod am Kreuz gestorben? Warum hat er denn den Himmel verlassen? Warum denn? Wenn wir es doch selber schaffen können. Wenn es einen anderen Weg gibt. Nein, es geht eben nicht. Ja, und das müssen wir sehen. Die Bibel zeigt uns, das ewige Leben ist ein Geschenk. Ja, und zwar das Geschenk Gottes an uns. Und ein Geschenk, das kann ich eben nur annehmen oder es ablehnen. Verdienen kann ich mir es nicht. Ich kann mir es auch nicht stehlen, dann ist ja auch kein Geschenk. Ich kann nicht sagen, ich habe mir mein Weihnachtsgeschenk schon geklaut. Nein, ich kann es aber annehmen. Darum geht's. Ein Geschenk Gottes. Die Bibel sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber das Geschenk Gottes aus Gnaden, die Gnadengabe Gottes aber, ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Hast du das schon angenommen? Hast du schon das ewige Leben? Weißt du, ob du errettet bist oder nicht? Wenn du sagst, ich weiß es nicht, hast du wahrscheinlich noch nie angenommen. Wenn ich etwas annehme, weiß ich es ja. Das habe ich da geschenkt bekommen. Und das will ich dann auch in Ehren halten. Also der Herr Jesus macht diesem jungen Mann einiges klar. Er sagt zu ihm, halte die Gebote und du wirst leben. Halte die Gebote und du wirst leben. Aber da sagt die Bibel uns auch, das Gesetz kann keiner halten. Das geht einfach nicht. Nein, das Gesetz, es verklagt uns Menschen. Ja, wir lesen das in der Apostelgeschichte einmal. Was versucht ihr Gott, ein Joch auf den Hals der Jünger zu legen, das weder wir noch unsere Väter zu tragen vermochten? Warum tut ihr das? Warum? Wir können das Gesetz nicht halten. Ja? Nein, das Gesetz, es verklagt den Sünder. Ja? Das verpufft wie eine Heizung, die die ganze Energie zum Schornstein rausjagt. Das bringt nichts. Abgesehen davon sagt es in der Schrift, alle unsere eigene Gerechtigkeit ist vor Gott wie ein unflätiges Kleid. Habt ihr schon mal ein unflätiges Kleid angehabt? Ich hatte das schon mal. Ich war auf dem Weg nach Norddeutschland und hatte noch Zeit, schnell mal bei einer Konferenz reinzuspringen, die so auf dem halben Weg war. Und naja, dachte ich mal, eine Stunde oder so kannst du da sein. Wenn ich im Auto sitze, habe ich keinen Anzug an. Dann habe ich meine Jeans an, irgendeine Schlapperhose und ein T-Shirt, hatte ein Blouson an. Ja, und da bin ich da reingegangen und wie es halt so ähnlich wie hier auch im Zelt, nicht? Die Reihen füllen sich von hinten nach vorne. Es war nur noch vorne Platz und da musste ich an allen vorbeilaufen. Das war ein Spießrutenlauf. Und einer kam auf mich zu und sagte, du siehst so herrlich normal aus heute. Das ging mir schon runter, das ist wie saures Öl. Das war, wow. Ja, du siehst aus, als kämst du gerade vom Zeltabbau. Ich bin in der Pause abgehauen, ich habe das nicht ausgehalten. Ja, da habe ich mir gedacht, das muss ein Gefühl sein, ein unflätiges Kleid zu haben. Ja, vor der höchsten Majestät zu stehen und da in so einem Schlapperlook, ne, das passt einfach irgendwie nicht zusammen. Es geht nicht. Schaut, dieser junge Mann, der mochte sich von den groben Sünden ja ferngehalten haben, bewahrt haben. Aber was hilft's? Die Bibel sagt es, denn wer irgend das ganze Gesetz halten wird und eines bricht und einem straucheln wird, ist aller Gebote schuldig geworden. Eine harte Aussage. Aber sie ist wahr. Und dieser junge Mann merkt ganz, ganz schnell seinen großen Mangel. Ich habe alles im Leben. Reichtum, Ehre, Ansehen, alles da. Aber mir fehlt Jesus. Weil er der einzige Weg zu Gott ist. Jesus fehlt ihm. Der inwendige Mensch war unbefriedigt. Ja? Und nur in Jesus Christus können wir wirklich ewiges Leben bekommen. Ja, schaut, die lange Kette der Vorzüge dieses jungen Mannes hatte ein schwaches Glied und an dieser Stelle riss sie auch. Der Herr Jesus hat ihm den Finger auf die wunde Stelle seines Lebens gelegt. Das war sein Geld. Davon wollte er nicht lassen. Ja, er fehlte schon im ersten Gebot. Ja, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Auweia. Ja, für ihn war das Geld zum Götzen geworden. Der Mammon war ihm das Wichtigste. Und diesen zog er sogar dem ewigen Leben vor. Das muss man sich ja mal vorstellen. Ja? Und ich frage dich einmal heute Abend, wo ist deine Schwachstelle? Sagst du, mit dem Geld habe ich es nicht so, ich habe eh nicht so viel. Aber was ist deine Schwachstelle? Ja? Ich möchte uns das mal mit einer kleinen Grafik verdeutlichen. Ja? Ich hoffe, ihr könnt es erkennen, es soll eine Kette sein. Da hängen wir dran. 10 Glieder, jedes Glied dieser Kette für eins der 10 Gebote. Was passiert, wenn ich eines der Gebote breche? Da hänge ich noch an den anderen 9. Oder? Was passiert? Ich stürze ab. Wer das ganze Gesetz hält und an einem straucheln wird, das ist egal, ob es das erste, zweite, dritte oder fünfte ist oder sonst ein, spielt keine Rolle. Das erste Gebot, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und das zweite, du sollst ja kein Bildnis machen. Von dem, weder von dem, was auf der Erde, noch von dem, was im Himmel ist, dass du davor niederfällst und es anbetest. Ich weiß, das haben wir in der Schule anders gelernt, aber es ist interessant, das mal zu lesen. Das ist das zweite Gebot der Bibel. Das hat man weggelassen und hat dafür dann das 10. aufgeteilt in 2, damit es wieder aufgeht. Du sollst dir kein Bildnis machen, dass du dafür niederfällst und es anbetest. Ist egal, welches Gebot du brichst. Du sollst den Feiertag heiligen, ehre deinen Vater, deine Mutter oder egal was. Ja, das Ergebnis ist immer das gleiche. Du stürzt ab. Und damit bist du getrennt von Gott. Und darum geht's. Wo ist die Schwachstelle in deinem Leben? Ja, bei diesem jungen Mann war es so, dass ihn die Liebe zum Geld gefangen hielt. Nie? Und der Herr Jesus, er deckt ihn diesen verborgenen Schaden auf und jetzt hat er diese gnadenvolle Gelegenheit, das ewige Leben zu ergreifen und er nutzt sie nicht. Muss man sich einmal vorstellen, er soll alles das, was vergänglich ist, einfach liegen lassen. Und das annehmen, was ewig ist. So wie Jim Elliot, dieser Missionar, der in den Dschungeln Ecuadors 1955 ums Leben kam. Er und 4 andere. Jim Elliot hat einmal gesagt, der ist kein Tor. Der Herr gibt, was er nicht behalten kann, um das zu gewinnen, was er nie verlieren kann. Es geht um die Ewigkeit. Darum geht's. Und wir werden aufgefordert, ergreife das ewige Leben. Ja, nein, der versagt. Er blieb ein Götzendiener. Ja, und das müssen wir sehen. Die Bibel zeigt es uns. Habsucht und Geldliebe ist vor Gott Abgötterei. Der hat sich wahrscheinlich zu sehr auf seine gute Moral verlassen, auf seine guten Werke, auf seine Stellung, auf alles, was er geleistet hat. Hat er sich zu sehr verlassen. Und dabei hätte er erkennen können, wenn er gestern Abend da gewesen wäre, hätte er es auch gehört. Er war draußen. Eine Feigen und Ungläubigen mit Gräuel befleckten und Mördern und Huren und Zauberern und Götzendienern. Und allen Lügnern. Ihr Teil ist in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Welches der zweite Tod ist. Wisst ihr, er wollte gerne beides haben. Er wollte gerne den Genuss seiner Güter hier und das ewige Leben droben. Das ist ja nicht unbedingt ein Widerspruch. Nur er hat sein Herz zu sehr an diese Dinge hier gehängt. Das war das Problem. Das war das Problem, ja. Er hat vergessen, man kann nicht zwei Herren dienen. Das geht nicht. Und er verwirft das erbetene Licht. Was muss ich tun, um ewiges Leben zu ererben? Und er bleibt in der Finsternis. Schaut, es sind viele Menschen auch bei uns hier. Bin davon überzeugt, auch hier bei euch im Aggertal. Ja? Ich bin davon überzeugt, dass es sehr, sehr viele sind, die gerne gerettet sein möchten, die gerne in den Himmel kommen möchten. Ja? Aber es darf nichts kosten. Nimm mir nichts weg. Wasch mich, aber mach mich nicht nass. Nee? Geht nicht. Es geht nicht. Man würde viel lieber irgendwas tun, als dieses Geschenk Gottes, dieses ewige Leben anzunehmen, als ein Geschenk. Man würde viel lieber Leistung bringen. Nee? Was hindert dich? Hast vielleicht nicht so mit dem Geld, aber hast was anderes, was dich hindert. Ist es dein Sport? Sind es deine Freunde? Ja, musst wissen, das sagt die Bibel auch, Freundschaft mit der Welt ist Feindschaft gegen Gott. Tut weh, aber es ist so. Oder ist es deine Selbstgerechtigkeit? Du sagst also, ich lügen? Nur ganz selten. Nee? Ja, was ist es denn? Nee? Wenn du nur einen Fehltritt hast, bist du verloren. Nur ein Fehltritt genügt. Stell dir mal vor, dritte Gebot, du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht unnützlich führen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Stell dir das mal vor. Du missbrauchst einmal am Tag den Namen Gottes. Ach Gott, nee, sowas mache ich Gott sei Dank nie. Und in Gottes Namen, ich gehe auch mal in dieses Zelt, nee, da wären schon dreimal. Haben wir nie drüber nachgedacht. Das ist der Grund, weshalb ich zum Beispiel den schönen bayerischen Gruß mir abgewöhnt habe. Grüß Gott. Gott grüße dich. Ich kam zum Glauben im Ruhrgebiet und bin dann nach Hause gekommen. Und das ist mir irgendwie, es hat mir kein Mensch gesagt. Es war mir einfach klar. Du sagst nicht von Herzen, Gott grüße dich. Habe mir es abgewöhnt und habe ich guten Tag gesagt. Dann haben die Leute gesagt, ja, was ist denn mit dir los? Kannst du nicht mehr anständig grüßen? Dann habe ich gesagt, doch, ich habe doch guten Tag gesagt. Ja, bist du jetzt ein Preis geworden? Na, ich bin kein Preis geworden, aber ich bin Christ geworden. Ich hatte die Gelegenheit, Zeugnis zu geben, warum ich das nicht mehr gesagt habe. Steht ihr? War mir ein Anliegen. Was hindert dich? Stell dir mal vor, einmal am Tag den Namen Gottes missbraucht. Das sind 365 Mal im Jahr. Du wärst 70, 80, 77. Unsere Schwester Erika heute. Gerda, Entschuldigung, ja. Aber es bleibt in der Verwandtschaft. Ja, danke für die Korrektur. Nee? Rechne das mal hoch, mal 365. Merkt ihr, was alleine aus einer Verfehlung ein Berg an Schuld da ist? Und das wissen wir doch, dass es bei dem einen Mal am Tag nicht bleibt. Das wissen wir doch, dass wir nicht vollkommen sind. Gib doch zu, ich bin ein Sünder und ich brauche Vergebung. Darum geht's doch. Ja? Was hindert dich? Deine guten Werke? Deine Religiosität? Deine Kirchenmitgliedschaft? Was sagt uns der Herr Jesus einmal in Markus 8, 36? Was würde es dem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewinne und nehme doch an seiner Seele Schaden? Was würde es dir nützen, wenn du alles hast und dein Inneres geht zugrunde? Schaut, was war das Ergebnis bei diesem jungen Mann? Nicht? Haben wir doch gelesen. Er ging traurig davon. Warum? Denn er hatte viele Güter. Er merkte, meine Werke nützen nichts. Seine Moral, alles, was er in irgendeiner Weise zu bieten hatte, es bringt nichts. Ja? Vielleicht hat er auf eine gelegenere Zeit gewartet, aber ich habe festgestellt, die darauf warten, warten vergeblich, die kommt nie. Die Bibel kennt nur das Jetzt. Heute, so er seine Stimme hört. Ja? Anders ist es mit denen, die dem Herrn Jesus ihr Leben anvertrauen. Die können ihre Straße fröhlich ziehen, ja, überglücklich, befreite Menschen sein. Und wie viele Menschen habe ich schon gehen sehen, die mit dem Herrn Jesus im Herzen nach Hause gegangen sind. Oh Mann, ich habe manchmal schon gedacht, die müsste man mal fotografieren. Erstmal ein paar Tage, bevor sie sich bekehren und danach ein paar Tage. Ne? Was das für ein Unterschied ist, allein im Äußeren, ist gewaltig. habe ich in Österreich erlebt, da ist ein Alkoholiker zum Glauben gekommen. Alkoholkrank. Und wir haben in der Gastwirtschaft evangelisiert. War auch eine interessante Gastwirtschaft, da ging die Straße durch. Ja, rechts war die Bar und die Kegelbahn und wir waren links, war der Gastraum und da haben wir evangelisiert in Kärnten. Und da sagt er zu mir, du, wenn, wo du hinkommst, du darfst es den Leuten sagen, ich bin so froh, dass ich nicht mehr da rechts rein muss, sondern dass ich da links reingehen darf, weil Jesus mich befreit hat. Oh, was ist das für ein Gottesmann geworden. Ja, froh geworden in Jesus. Weißt du, deine eigenen Werke, was sind die denn? Nichts anderes als Egoismus. So, ich habe es alleine geschafft. Ich brauche Jesus doch gar nicht. Geht nicht. Wer kann sich den Kampf im Herzen dieses reichen Jünglings vorstellen? Da steht er, eigentlich kniet er vor dem, ja, den er bewundert, den er das Nötigste bittet, dem Weg zum ewigen Leben und den er aufgibt für seinen Zaster. Ich habe mich oft schon gefragt, was hat dieser Mann am Ende seines Lebens wohl gedacht, dass er merkte, jetzt geht's ans Sterben. Was mag der da gedacht haben? Reichen meine Maßstäbe? Hat das ausgereicht, was ich getan habe? Ja, was hat er denn für Vorzüge? Reichtum, Ehre, Ansehen, Liebenswürdigkeit. Jesus blickte ihn an, liebte ihn, steht da. Ne, großen Mut, die besten Absichten, das war alles da. Aber ihm fehlt einfach diese Bereitschaft, all das Irdische gehen zu lassen, dem Herrn Jesus nachzufolgen. Was hat der Herr Jesus ihm denn versprochen? Folge mir nach und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Den könnte der jetzt schon fast 2000 Jahre haben. Ja, dieser traurige Ausgang macht mich einfach ganz traurig. Ja, er blieb bei seinen Gütern, er lässt den Herrn Jesus links liegen und geht verloren. Ja, das ist schlimm. Er steht vor dem, dem er alles zutraut, stellt die entscheidende Frage und kriegt die richtige Antwort und sagt nein. Sagt einfach nein. Auf was vertraust du? Manch einer hat mir schon gesagt, du, ich bin gar nicht so weit weg. Ich bin da schon so nahe dran. Ja, aber nahe dran ist noch nicht drin. Das wissen wir doch. Und Bertha Iselmann, ich weiß nicht, wer von euch sie gekannt hat, sie war wirklich eine Fackel für den Herrn Jesus. Ein brennendes Zeugnis für den Herrn, ist, glaube ich, 96, 97 Jahre alt geworden. Ist in Nümbrecht dann heimgegangen, dort im Altenheim. Ja, ein Original. Die Bertha Iselmann, für die war das immer das Entscheidende. Jesus allein. Das ist für sie das Wichtigste gewesen. Jesus. Ja, und sie sagt, ich muss nur immer aufpassen. Sie hatte einen grauen Star in dem einen Auge, im anderen einen grünen Star. Ja, und sie hat gesagt, ich muss immer aufpassen, dass ich mich nicht nur auf meine neuen Augen freue, sondern auf Jesus, der alles für sie getan hat. Ja, wir dürfen all das Vergängliche liegen lassen, beiseite schieben. Und Bertha Iselmann, sie hat auch mal gesagt, man kann an der eigenen Hauswand erfrieren, wenn man von außen dagegen lehnt. Drin muss man sein. Die Frage ist, bist du schon in Christus? Hast du ihm dein Leben schon anvertraut? Hast du schon getan? Dann bist du gerettet. Wenn nicht, dann bist du in größter Gefahr. Und dann gilt dir diese Aufforderung des Herrn Jesus heute Abend. Lass dich versöhnen mit Gott. Komm und kehr um und übergib dem Herrn dein Leben. Und du wirst staunen, wie er dein Leben umgestaltet und wie er dich froh macht. Und frei. Und du wirst erfahren, was es heißt, glücklich zu sein.